erzählt Turbine.
Ein Geschichten-Podcast.
Mit David.
Und mit Pete.
Das bin ich.
Und du bist leise.
Was?
Du hast gerade.
Nein, ich bin nicht leise.
Du hast gerade die Musik kaum runtergeregelt.
Bin ich leise?
Jetzt glaube ich nicht, aber im Vergleich zu der Musik warst du gerade sehr leise.
Ja, das war Absicht.
Ach so.
Das nennt sich Spielen mit der Entfernung. Man kann, wenn du dich näher oder weiter weg von etwa von einem Aufnahmegerät bewegst, dann wird es lauter oder leiser.
Ja, lass das. Dann kriegen wir wieder schlechtes Feedback und im Zweifel korrigiere ich das im Schnitt.
Ja, aber das war ja ist ja wie wenn du den Nahbesprechungseffekt völlig ausreizt, ist es ja Absicht, weil du damit einen.
Das weiß halt niemand. Das ist weder die Hörer
erreichst.
Noch der Typ im Schnitt.
Das hört der doch.
Ja, und dann erhält er das für einen Fehler und korrigiert das.
Ja, was soll ich dazu sagen?
Such dir jemand Neues für den Schnitt.
Ich habe kein Geld dafür.
Oh.
Das wäre doch das Erste, was wir mit Geld bezahlen.
Auf jeden Fall, wenn irgendwie Geld aus diesem Podcast rausspringen würde, das Erste wäre jemanden extern.
Die erste Investition.
Momentan sind wir eher beim Level Speed war einmal Kaffee trinken.
Ja, sagen wir ja.
Warst du zweimal Kaffee trinken? Unterschlagung!
Nicht mal wirklich einmal Kaffee trinken.
Ach so. Okay.
Von daher, also jemanden für den Schnitt bezahlen, das wäre hervorragend.
Haben wir schon Hallo gesagt?
Hallo.
Okay. Hallo, liebe Höris. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind bei unserer dritten Folge zu Karl Osbergs Schwarzer Regen. Also, wenn ihr die letzten beiden noch nicht gehört habt, dann...
Und zahlt uns den Cutter.
Ich war bei dem Gespräch gerade dabei, aber ich habe gerade wirklich überlegt, was unser Gespräch mit Katar zu tun hat.
Also, gar nichts. Und
ich fand es auch ganz schön dreist zu fordern, dass man genug Geld bekommt, um so einen Staat zu kaufen. Aber okay.
Also wäre okay für mich, weil dann könnten wir uns definitiv jemanden für den Schnitt leisten.
Dich sogar jemand aus Katar.
Ist mir aber wirklich relativ egal, wo der herkommt.
Ich glaube, es macht Sinn, dass er Deutsch versteht.
Ich habe gesagt, es ist egal, wo der herkommt und du sagst, ich hoffe, der versteht Deutsch. Das sind zwei völlig verschiedene Anforderungen.
Da hast du recht. Ich habe halt einfach zu deiner Nicht-Anforderung eine Anforderung hinzugefügt.
Okay, ja, gut.
Also, wenn wir jetzt so eine Checkliste machen, Herkunftsland alle, Sprache Deutsch.
Ja, genau, das sollte der...
Bedienen von Schnittsoftware wäre auch gut. Könnte man im Zweifel aber auch schulen.
Ja, das stimmt, ja. Obwohl, eigentlich wäre es schon besser, wenn das jemand ist, der das schon kann, weil der das dann wahrscheinlich besser kann als wir.
Ja, davon ist auszugehen, weil unser technisches Skill-Level hier bei der ganzen Produktionssoftware ist ja immer so, also zumindest mir geht es so, es funktioniert, cool. Ein Jahr später zufällig irgendwo irgendwas aufgeschnappt. Ich hätte das seit einem Jahr viel einfacher haben können.
Genau, so ist es.
Gut, was auch so ist, ist, dass ich jetzt die Bitte äußere, die ich immer äußere. Und ich weiß gar nicht, muss ich sie noch aussprechen?
Ja, weil du viele Bitten...
Im Podcast-Zusammenhang, nach der Begrüßung unserer lieben Hörries, wie viele Bitten äußere ich da üblicherweise?
Also jetzt heute hast du schon irgendwie drei geäußert und eine davon bestand darin, dass wir ein Land gekauft kriegen.
Das war deine Forderung.
Nein, ich wollte nur, dass wir irgendjemandem ein vernünftiges Gehalt dafür bieten, dass er den Podcast schneidet.
Ja, vernünftiges
Gehalt.
Gehalt ist ja gerade auch wieder großes Thema, Mindestlohn, Kommissionsblödsinn. Und
ich weiß nicht, was Schnitt Menschen irgendwie an Geld nehmen pro Podcast-Folge, aber sollte ja schon irgendwie
uns vielleicht
das
einig,
kriegen.
Dass wenn das nicht, das ist völlig egal. Der Mindestlohn, und das müsste dann auch ein Schnittmensch bekommen, der Homo Schnitticus, ist halt so, dass du davon nach 45 Jahren Arbeit eine Rente bekommst, bei der du nicht auf Sozialhilfe angedingsbumst bist. Das wäre so meine Minimalforderung an die Höhe eines Mindestlohns.
Ja, jetzt beim Homo Schnitticus gülte es, wenn der dann eben auch die entsprechenden, den ganzen Tag damit beschäftigt ist. Also wenn er jetzt nur unseren Podcast schneidet.
Das macht für dich irgendwie einen Unterschied, weil das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Also die Arbeit ist ja immer noch trotzdem, müsste sie das ja wert sein, wenn das jemand hätte, der davon leben müsste.
Aber ich stelle ihn ja nicht quasi als eine Vollzeitstelle an, sondern ist ja quasi
aber was hat
eine Auftragsarbeit.
Was hat der Stundenlohn mit Vollzeit oder nicht Vollzeit zu tun? Also jemand,
das heißt,
der das nur 10 Stunden die Woche macht, darf weniger pro Stunde verdienen als jemand, der es 40 Stunden macht? 40
nein,
die
aber
Woche
du
macht?
Sagst ja, dass er dann nach 45 Jahren Arbeit genug eingezahlt hat, um eine Rente auf einem bestimmten Niveau zu haben.
Ja.
Und wenn der jetzt sagt, ich schneide nur euren Podcast, arbeite also 2 Stunden in der Woche, okay, dann wird das halt nicht funktionieren.
Nein. Das ist schon klar, aber trotzdem musst du das ja, also damit wird er die Rentenpunkte nicht erreichen. Das ist richtig, das ist ja eine ganz andere Fragestellung. Trotzdem der Stundenlohn davon unberührt, das ist ja nur der Übertrag.
Ja, aber dann müsstest du sagen, bei wie vielen Stunden Wochenarbeitszeit oder Monatsarbeitszeit.
Die Rechnung geht schon von Vollzeit aus, also 40 Stunden.
Irgendwie. Also von 40 Stunden, dann ist das okay. Ne? Wahrscheinlich arbeitet er halt eben selbstständig und Selbstständige haben ja irgendwie völlig andere Regeln, für die gelten ja ganz andere Regeln für alles.
Nein, aber wenn ich jetzt bemessen sollte, wie viel ich finde, dass wenn wir so Geldmittel hätten, wir mindestens zahlen müssten, dann wäre das halt irgendwie der Wert.
Ja, also der Mindestlohn wäre das absolute Minimum, unter das wir halt nicht runtergehen könnten, weil das ja falsch wäre oder
damit meine ich jetzt nicht den staatlich festgesetzten Mindestlohn, sondern den rechnerisch nötigen Mindestlohn. Das sind ja irgendwie, weiß ich nicht, 15,70 Euro oder so.
Ja.
Der Mindestlohn ist gerade bei, keine Ahnung, 12 und ein bisschen.
12,80 oder so. Ja, aber was uns das wert wäre, ist dann ja nochmal eine andere Nummer, weil das kann ja viel, viel mehr sein.
Ja, ich habe jetzt vom ethisch vertretbaren Minimum gesprochen.
Ja.
Ist das eine rein theoretische Debatte, wir haben die Kohle eh nicht.
Naja, also ich sag mal so, wenn jemand sagen würde, der macht für 30 Euro 31,40 Euro, schneidet der uns das Ding zusammen.
Ja, du kommst ja nicht in 2 Stunden durch.
Ich glaube schon, jemand, der das gut macht, kann, dass die das in, meine ich mal, irgendwo gehört oder gelesen zu haben.
Mein Faktor ist 1:4.
Machst du das professionell?
Nein.
Ist das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst?
Ich will nur, verratet mir die Tricks.
Ja, also ich sag ja, also wenn jetzt jemand sagt, für 30 Euro und komm, im Zweifel runde ich es dann noch auf, 32 Euro schneide ich euch die Folge, dann würde ich schon sagen.
Also falls uns jemand hört, der da irgendwie Einblick hat, lacht uns nicht zu laut aus. Wahrscheinlich kostet es irgendwie das 10-fache oder so.
Ja klar, also weil das ja Freelancer sind und die werden ja nicht, die haben ja ein ganz anderes Kalkül. Die haben ja nicht das Kalkül. Also du musst ja neben dem, dass du halt irgendwie eine Rente, die Zinsminimum ist, hast du ja noch irgendwie andere Ziele.
Boah, das ist so
krass.
Ich glaube,
30 bis 40 Euro die Stunde, glaube ich.
Ich hätte jetzt, ohne irgendeine Ahnung zu haben, hätte ich jetzt mal so eine Handwerkerstunde angesetzt, also 80.
Guck mal, warte. Fiverr. Ich werde ihr... Nein. Geh weg. Ich werde ihren Podcast in 48 Stunden professionell bearbeiten. Also Rishi macht das für 36 Euro, 60 Minuten Audio, Audiobearbeitung und Rauschunterdrückung, Mix und Mastering, ID3-Tags, Intro, Outro, Live-Show-Production.
Der schneidet die M's nicht raus.
Meinst du, das müsste separat?
Ja, also alles, was ich da gehört habe, sind 10 Minuten Arbeit. Rauschunterdrückung, Equalizer einstellen, Text dran machen.
Nein, da ist ja auch Audiobearbeitung und Rauschunterdrückung. Das wäre jetzt das...
Nee, das ist, der macht ein Noise-Gate, da ist nichts mit inhaltlichem, also da ist nichts mit Schnitt.
Pro Editing Hub mit Cut Unwanted Parts, 10 Euro.
Ja, also wir können ja mal Richie nur so aus Spaßgründen anschreiben und sagen, was wir alles so haben wollen und dann wette ich, wir sind das nur 10 Euro extra.
Okay, IQ, Komprimierung, Bearbeitung, Fehlerbeseitigung, Rauschunterdrückung und mehr, inklusive Audio, Video, 60 Minuten Podcast, 135.
Immer noch billiger, als ich dachte, aber...
Gut, genug geheult.
Ja, so, hier, erzähl mal, was jetzt letzte Folge geschah. Also, wo wir...
Ja, will ich doch... Hetz mich nicht. So, was geschehen ist. Im Wesentlichen ist eine Atombombe in Karlsruhe explodiert. Immer noch ein Mysterium, warum in Karlsruhe. Und ja, was wir dann in der Geschichte bisher im Wesentlichen erlebt haben, ist die gesellschaftlichen Auswirkungen von genau diesem Riesenevent, die im Wesentlichen einfach nur einen krassen Rechtsruck in der... Und alle sind zu Skinheads geworden.
Weil Glatze das Fehlen von Haupthaar jetzt eine Solidaritätsbekundung mit den Strahlenopfern von Karlsruhe.
Zufällig mögen die jetzt auch alle Lonsdale-Jacken.
Ja, die unterstreichen die Kopfform so schön, die Jacken.
Ja, und braune Menschen verprügeln ist halt, was man halt so macht in seiner Freizeit.
Das gilt für den Großteil des Landes. In Sachsen ist das generell Freizeitsport.
Gibt ja auch sonst nichts anderes. Aber sind die ja hauptsächlich mit Suchen beschäftigt, oder? Also eigentlich so richtig viel prügeln können die gar nicht machen. Also jetzt, weiß nicht, in Dresden oder Leipzig vielleicht, dann findest du dann schon mal jemanden, aber jetzt so in so weiten Landstrichen.
So im Erzgebirge oder so, ja, sächsische Schweiz, ja, da wird es schon schwierig. Da muss dann immer der eine kurdische Kollege, der seit 30 Jahren den Döner hat, herhalten, zu dem man dann nach der Jagd immer geht.
Ja, aber den kannst du halt nicht verprügeln, weil der hat ja den Döner, ne? Also weißt du
das? Na, das ist kein überzeugender Kausalzusammenhang.
Doch, weil sonst kriegen die keinen Döner mehr.
Nein, dann würde er noch mehr verprügelt. Das ist kein Scherz.
Ich glaube, der Dönermann wird nicht verprügelt.
Doch, natürlich, weil sonst gibt es ja keinen.
Du hast da bessere Einblicke als ich.
Ja, ich darf auch schimpfen, soweit ich will, ich komme da weg.
Also muss man wo wegkommen, um drüber schimpfen zu dürfen?
Nein, aber dann kann ich niemanden dafür kritisieren.
Ja, was ein sehr komisches Konzept. Also ich verstehe das Konzept, wenn du jetzt anfangen würdest, ein Stand-up-Programm zu machen über genau das, dann verstehe ich das, dass man dann eher so guckt, wenn ich daherkomme, kann ich darüber gut Witze machen. Wenn es jetzt um generelle Kritik an Zuständen irgendwo geht, muss ich da halt nicht wegkommen, um frei quasi Kritik daran äußern zu dürfen.
Werden Menschen aber machen. Die werden argumentieren, der war da noch nie, der hat da nicht gelebt, der weiß nicht, wovon er spricht.
Irgendwer findet sich immer, der irgendwie was Dummes auszusetzen hat. Das macht es ja nicht in einer ethisch-moralischen Ebene redbar.
Ich sag nicht, dass ich das Gute heiße. Ich sag nur, ich gebe nur eine Zustandsbeschreibung, wovon so ist es.
Ja, aber wenn du sagst, du darfst nicht kritisiert werden, natürlich darfst du und würdest du auch kritisiert werden. Wenn du dich jetzt über die Zustände in Sachsen irgendwie schimpfst und die kritisiert, dann werden sich halt sehr, sehr viele ist relativ, ungefähr so viele Menschen eventuell finden, wie in Essen zur Bürgermeisterwahl gehen und sagen, wieso? Du bist ja weggezogen, halt die Schnauze, du weißt gar nichts.
Und wenn du jetzt sagst, Essen zur Bürgermeisterwahl, dann würdest du sagen, dass mich alle kritisieren.
Ja, sagen wir die auch in Essen zur Bürgermeisterwahl gegangen sind.
Immer noch, ja, immer noch alle.
Ja, gut. Ja, okay, dann eben die Mülheim an der Ruhr, die Hälfte.
Ja, keine Ahnung, ich bin im Mülheim nur, also da kenne ich nur den Bahnhof.
Wir haben nochmal einen Schrank abgeholt, da kennst du auch mehr. Es ging auch jetzt eher um die Anzahl der Einwohner.
Auch die kenne ich nicht, aber wenn du sagst, sie ist halb so groß wie in Essen, dann glaube ich dir das. I don't know.
Ja, ist jetzt grob geschätzt, weiß ich. Im Ruhrgebiet gibt es nur 2 Stadtgrößen, 500.000 und halt Hälfte.
Nein, dann gibt es noch, die Pisseldörfer, also alles um 100.000.
Ja, aber die Pisseldörfer sind ja immer nur so pseudo-eigene Städte. Das gehören ja zu einer anderen Stadt, die haben nur noch einen eigenen Namen aus historischen Gründen einfach.
Nein.
Damit sie sich besser fühlen.
Nein, das sind eigene, da gibt es eigene Städte. In der Größe.
Nenn mal eine.
Hagen, Witten.
Hagen ist auch super. Hagen ist auch nicht mal mehr Ruhrgebiet.
Schon.
Also Hagen liegt noch gerade so im Ruhrgebiet. Also gerade so.
Siehst du mal. Ruhrgebiet. Na, aber hier.
Ja, aber das hat auch schon wieder 2.000 Einwohner.
Ach so. Herne. Was mit Herne? Recklinghausen.
Herne gehört doch zu Dortmund.
Nein, tut's nicht.
Doch. Dann lässt sie halt so ein bisschen spielen und so tun, als hätten die irgendwas.
Oberhausen. Zu Bottrop.
Oberhausen ist Herne. Angeblich eine eigene Stadt. 1.000.
Ja, ja, ist schon klar.
Herne ist doch eigentlich ein Teil von Bochum.
Ja, oder Gelsenkirchen, das kann man sich jetzt aussuchen.
Niemand ist freiwillig Teil von.
Ja, was ist denn mit Kastrop? Kastrop Rauxel.
Das gehört zu Recklinghausen.
Was? Ernsthaft jetzt? Nee, das ist Quatsch.
Man lässt die halt, ist wie mit Herne, man lässt die halt so. Ihr habt einen eigenen Namen. Das ist halt hier, wie wo ich wohne. Ja, ist halt theoretisch eine Großstadt, aber die besteht aus irgendwie 25 Dörfern. Diese Dörfer sind halt vollkommen autark. Also man lässt sie halt in dem Glauben, dass sie vollkommen autark sind. Und die haben halt so ihre eigenen Namen behalten und so. Aber eigentlich gehören die halt zu der Stadt. Und so ist es auch mit so Herne, Kastrop-Rauxel und dem ganzen Bums. Was haben die denn zu melden?
So wie keine Ruhrgebietsstadt irgendwas zu melden hat, weil sie alle unter Budgetvorbehalt der Landeshauptstadt stehen.
Das ist halt ein generelles Thema, aber so jetzt generell von der Stadt her. Ne? Du kannst natürlich, als Oberhausen versuchen, da irgendwas rumzustänkern, aber eigentlich gehörst du halt zu der nächsten Stadt. Wie Wattenscheid zum Beispiel, ja?
Ja gut, okay. Wattenscheid gehört ja aber seit den 70ern zu Bochum.
Genau.
Richtig geil. Ja.
Aber niemand nennt es Bochum-Wattenscheid, sondern alle sagen halt nur Wattenscheid und die Wattenscheider freuen sich drüber.
Außer die Günnichfelder.
Wieso, was mit denen? Das ist jetzt doch so ein Stadtteil quasi.
Günnichfeld wurde in den 30er Jahren von Wattenscheid eingemeindet und die Günnichfelder hassen die Wattenscheider. Und
das ist
sind
ja gut,
deswegen,
dass beides Bochumer sind.
Ja, trotzdem, seitdem man ja irgendwie sich wieder hier so random Kennzeichen machen kann, oder was heißt wieder, seitdem man sich random Kennzeichen machen kann, gibt es auch wieder Günnichfelder Kennzeichen.
Echt, die zahlen da Geld für?
Ja.
Also meine Schmerzgrenze ist ja bei der freien Wahl der 2 Buchstaben nach dem nach der Stadtkennung und der vier Zahlen, die du machen kannst. Also die 10 Euro zahle ich wohl noch.
Aber nur, wenn man was Lustiges draus machen kann.
Naja, geht. Ist auch meistens, wenn du jetzt ein Auto kaufst, dann haben die meisten Autohändler mittlerweile einen Kennzeichenservice. Der ist dann Teil des Pakets, das für dich geschnürt wird. Da zahlst du dann halt nicht. Also gerade wenn du halt gebraucht Wägen kaufst, hast du jetzt nicht so den riesigen Spielraum, was den Preis angeht. Das heißt, da wird halt eher so mit so Goodies gearbeitet und da gehört halt der Kennzeichenservice dann mit dazu. Und wenn du dann sagst, die bieten es dann auch meistens schon an und dass die dir als Wunschkennzeichen, den Zehner zahlen sie auch noch.
Oh, da waren wir mal, vorletzte Mal ein Auto kauften, kam auch so die Frage, was Wunschkennzeichen, und wir hatten keins und das ist auf völliges Unverständnis gestoßen.
Wir mussten dann auch, als die Frage aufkam, erstmal in uns gehen. Es ist mir halt völlig egal und ich bin sehr, sehr froh drum, dass du mittlerweile, wenn du halt von dem einen Kennzeichen, von einer Kennzeichengegend in eine neue Kennzeichengegend ziehst und dein Auto ummeldest, das Kennzeichen nicht ändern musst.
Ja, weil auch die ganze Logik mit irgendwie Stadtanzeigen und dann Unique Identifier, das ist komplett obsolet geworden. Du hast eine zentrale Datenbank. Du musst das nicht, also der ganze Grund, warum es sowas wie Kreiskennzeichen gibt, war, weil das Buch, in dem steht, welches Auto gehört, irgendwo liegen musste.
Ja, ja gut, dass es zentrale Datenbanken gibt, die über Bundesländergrenzen hinweggehen, ist auch nicht immer so gegeben.
Für Kennzeichen gibt's das und zwar seit den 90ern.
Okay, cool, dann werden Kennzeichen besser behandelt als Schwerverbrecher.
Oder Anmeldungen von Bürgern, dass sie irgendwo wohnen oder dass sie verheiratet sind oder irgendwas. Ja.
Ja. Ja, weil gehört für Mordfälle zum Beispiel, hat halt jede Landespolizei.
Ja.
Genau, jede Landespolizei hat halt ihre eigene Datenbank.
Ja, ja, und die reden nicht miteinander.
Das
ja,
ist
ja,
natürlich, das Problem. Genau, also die reden schon miteinander. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich bin Dortmunder Polizist und du willst aus Frankfurt irgendwie die Sachen haben, dann kriegst du das schon. Das Witzige ist, die Datenbanken sind halt auch völlig anders aufgebaut,
ja, klar,
und benutzen andere Stichwörter.
Ja, ja, logisch.
Du
ja,
findest ja, da halt einfach nichts. Ne?
Weil es also halt Eigenentwicklungen sind. Und das meine ich mit, ich meine nicht, dass die Behörden nicht miteinander reden. Also du kannst dann den Auszug aus Frankfurt schon bekommen, ja. Aber wie du halt sagst, der nutzt dir halt nichts, weil er nicht in deine Datenbank spricht. Und wenn ich mit Reden miteinander meine, dann wäre es ja, dass die Datenbanken automatisiert Daten austauschen.
Ja, oder es würde ja schon irgendwie reichen, wenn man sagen würde, okay, wir einigen uns auf gleichen Keywords
oder auch nur vage ähnliche Datenbankstrukturen.
Ja, und das ist halt nicht der Fall. Und jetzt würde ich hier niemandem irgendwie Tipps geben, aber sollte jemand vorhaben, eine Karriere als Serienmörder zu starten, macht voll Sinn, dann irgendwie so in so einem Dreieck von drei Bundesländern zu.
Ja, die alte
Regel. Das werden die nie das verknüpfen die halt nie. Das kriegen die nicht hin.
Was heißt, die kriegen nicht hin? Das ist illegal.
Was?
Das Verknüpfen.
Was ist illegal, das Verknüpfen? Und nein, ist es nicht.
Doch, Landeshoheit, da steigt dir jedes andere.
Du darfst
andere
ja schon in einem Fall, wenn du checkst, okay, da ist jemand, der mordet random Leute und das ist der gleiche.
Ja, klar, auf
und
Anfrage
macht das
musst du da auch zusammenarbeiten, aber
genau.
Die können nicht, es wäre illegal, wenn der Bund sagt, hier ist die zentrale Datenbank, benutzt die alle.
Ach so, ja, das stimmt. Darum, selbst wenn du, also du würdest gar nicht dahin kommen, dass es eine Serie ist.
Genau.
Also irgendwann nach 20 Leichen oder so vielleicht. Aber zuerst mal, wenn du jetzt irgendwie hast, dass da irgendwie, weiß nicht, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
ja.
Nordrhein-Westfalen ist da auch irgendwie noch, hast du sogar vier, hast du erstmal vier Leichen erstmal gedroppt und noch hat keiner irgendwie eine Vermutung, dass da irgendeine Verbindung bestehen könnte.
Ja, du erzählst gerade den NSU-Skandal nach.
Zum Beispiel, unter anderem.
Naja, ja, ist das, was mir jetzt als prominentestes Beispiel genau dafür eingefallen ist.
Und das kann ich jetzt irgendwie so zwei, drei Runden drehen, dann kommt man vielleicht drauf.
Ja. Dann kommt man drauf, dass es da eine Verbindung geben könnte und dann ermittelt man erstmal gegen die Opfer.
Ja, das ist jetzt bist du speziell bei deinem Fall. Ja, aber da hast du ja erstmal schon mal 12 Leichen gedroppt. Finde ich jetzt für einen Serienkiller, ist, glaube ich, ganz gut. So im Highscore. Glaub mir für mehr Tipps für das.
Ja, ich habe, bevor ich das tue und meine Verbrecherkarriere unter deiner weisen Anleitung starte, habe ich eine Bitte, da du ja neuerdings die Shownotes machst. Können wir hier ein Warning dranhängen, dass wir uns viel verquatschen bei dieser Episode?
Ach so, ja, bestimmt. Ja, bestimmt.
Das heißt nein, okay.
Ja, erinnere mich dran.
Okay. Hast du noch Tipps? Sonst würde ich mit der Geschichte weitermachen. Also nee, anfangen.
Na, das Thema ist, ne, du musst es ja auch einfach mal offenlegen. Ne? Die Shownotes werden ja jetzt auch nicht von mir gemacht.
Du drückst am Ende auf Abschicken.
Das stimmt. Und dann kommt irgendwas raus. Und dann kopiere ich es in den Podcast.
Ja, das meinte ich mit Abschicken. Also du bist der Letzte, der das in der Hand hat. In der
Digitalen. Ja, das stimmt. Ja, du kannst ja in in die Barebones Shownotes, die du ja reinschreibst,
ja,
die Folge hochlädst, kannst du das ja machen.
Ja, ich sehe dich gerade so, gerade vorm Pasten und nach dem Copien. Ah, shit, das muss ich stehen lassen.
Ja, aber das mache ich halt immer, weil dann ist zum Beispiel der Name der Geschichte zum Beispiel, den schreibst du dann da rein, den macht der Shownote-Schreiberling halt nicht immer rein oder eigentlich nie.
Ja.
Und dann ziehe ich den halt stehen.
Ja. Und ich werde mich erinnern, was ich im Schnitt höre. Guck, das perfekte Alright, Verbrechen.
Fang jetzt an.
Okay, wir steigen in die Geschichte wieder ein. Das Letzte, was wir hatten, war, dass Leonard seinen Stunt vom Anfang wiederholt hat und versucht, wieder mal eine Nachbarin zu retten. Das ist tatsächlich auch dieselbe Frau, deren Kind er gerettet hat. Und die wird von Faschos angegriffen. Er geht dazwischen, aber diesmal wird er verprügelt im Gegensatz zum letzten Mal. Das war das Letzte, was wir hatten. Und wir wechseln jetzt zu unserer Journalistin, die ja auch ein Strahlenopfer aus Karlsruhe ist. Und in einem dieser Behandlungszentren, man könnte es auch Flüchtlingslager nennen, ist. Und ja, die lenkt sich halt von ihrer Strahlenkrankheit und sie ist ein vergleichsweise milder Fall, lenkt sie sich aber eben mit Arbeiten ab, also schreiben, Interviews führen, einfach auch im Wesentlichen, um nicht verrückt zu werden und sich die ganze Zeit Sorgen zu machen, sondern lieber irgendwas zu tun haben. Und ihre aktuelle Geschichte, die sie gerade verfolgt und schreibt, dabei geht es um sogenannte Todesläufer.
Was sind Todesläufer?
Todesläufer sind Idioten. Das sind Leute, okay. Ja, das kann man nicht anders beschreiben. Das sind Leute, die sich halt denken, geil, da ist eine verlassene Stadt, lass mal plündern gehen. Halt alles total radioaktiv verstrahlt, deswegen sind es Idioten. Aber das sind wahrscheinlich dieselben Leute, die sagen, keine Ahnung, irgendwas, Corona gibt's nicht, das ist eine Verschwörung der Regierung. Und genauso verhält sich das ja auch, Strahlung gibt's überhaupt nicht, das ist eine Verschwörung der Regierung. Und dann auf einmal kommen sie als Tod. Wandelnde Leichen in so einem Hilfezentrum.
Verstehe.
Ne? Darwin Award mäßig.
Ja, I see.
Ja, und es ist halt schon ein ziemliches Phänomen. Also da wird irgendwas von, das machen so ein paar tausend Leute irgendwie geschrieben. Also, und darüber mit Interviews und so geht halt ihre aktuelle Geschichte. Tatsächlich steht sie jetzt auch so ein bisschen unter Erfolgsdruck, wieder irgendwie krasse Artikel abzuliefern, weil ihr letzter Artikel, also der mit dem Zorn-Thema, war halt ein globaler Erfolg. Ne? Also die ist quasi, heute würde man sagen, richtig viral gegangen mit dem Artikel. Und tatsächlich war dieser Artikel so erfolgreich, dass Zorn international German Angst oder so, so ein stehender Begriff geworden ist.
Ja.
Was übrigens immer total lustig ist, wenn man English Speaker oder so deutsche Begriffe benutzen hört. Ne? Oder aus irgendwelchen lustigen Gründen ist es halt sowas wie Angst, aber auch Wanderlust.
Das sind die zwei Dinge, die...
Ja, gibt es noch so einen Folgeartikel von der New York Times, die sagt, vom German Angst zu German Zorn, um die aktuellen politischen Entwicklungen zu beschreiben.
Ja.
Und es gibt auch so eine globale, tatsächlich so eine globale Bewegung, die halt Zorn überall hin taggt. So ein bisschen wie dieses russische Z-Zeichen und so am Anfang des Ukraine-Krieges.
Ja.
In besonders krassen Fällen, also ne, an Wände gesprüht und an Zugwaggons, was man sich halt so standardmäßig vorstellen will. Aber im Zweifel halt auch, und das ist jetzt auch ein Ding, auch auf die Stirn tätowiert.
Okay.
Ja, jetzt musst du dir die Bilder vorstellen. Das sind ein Haufen Typen mit Glatzen, die auf ihrer Stirn Zorn tätowiert haben.
Also das ganze Wort, ja?
Ja, ja.
Es ist witzig.
Ja, und die tragen natürlich alle Bomberjacke, weil muss.
Ist auch kalt.
Genau, ist auch kalt. Ja, tatsächlich, und was wir jetzt hier in ihrer Gestalt kriegen ist, ne, sie hat halt mit diesem Artikel quasi eine komplette politische Bewegung und aber auch eine krasse Gewaltwelle gestartet. Das wollte sie zwar nicht und sie sagt auch, nö, also daran bin ich nicht schuld, daran sind ja die Terroristen schuld, die das gemacht haben. Und da gibt es dann auch so einen Dialog zwischen ihr und ihrem Chefredakteur, der halt so, wo es so um journalistische Verantwortung geht. Und das finde ich auch total spannend, weil es ja etwas ist, das heute komplett in den, also wie ich finde, aktuell komplett in den Hintergrund getreten ist, weil sich jetzt verstecken sich alle dahinter, dass sie eh keinen Einfluss mehr haben, weil Social Media irgendwas.
Ja.
Aber also sehe ich halt immer noch anders, weil du müsstest halt gerade als Journalist immer noch dagegen halten. Aber der Journalismus entscheidet sich halt, etwas anderes zu tun und liest ja, glaube ich, bis heute irgendwelche Tweets vor, die so im Internet stattfinden. Das ist, wo ich den Autor ganz cool finde, wo er dann halt eben auch, wo es hier auch eben um solche Verantwortungsthemen geht. Finde ich ganz cool, dass das eben auch eingebaut wird, weil hätte man auch einfach unterschlagen können. Ist natürlich in dem Zusammenhang aber eigentlich total maßgeblich, dass das hier thematisiert wird.
Ja, bietet sich halt an, ne? Aus dem Kontext dann da ein Thema draus zu machen.
Haben wir kurz einen Blick auf unsere Journalistin gelegt, gehen wir zurück zu Lennart. Der bekommt jetzt einen Auftrag, muss ja auch mal wieder Geld verdienen. Und
ja.
Der, ich habe nicht stehen, woher der Auftrag kommt, aber wird sich bestimmt noch ergeben. Der soll nämlich im Umfeld von Benz, also hier dem Faschomillionär, ermitteln. Und zwar ist das Ziel einer der engsten Mitarbeiter von Benz, ein gewisser Pavlov. Und der macht das.
Ja.
Wo kommt der Auftrag her?
Ist es wichtig?
Ja, für mich stellt sich gerade die Frage, aber wahrscheinlich kommt der Auftrag tatsächlich von Benz selbst. Denn worum es geht? Also er soll Pavlov überwachen und was er dann feststellt, weil er verwanzt die Wohnung, ist zwar illegal, aber was soll's. Was er feststellt, ist, dass Pavlov Besuch bekommt und zwar von Benz Frau und die machen dann rum. Deswegen glaube ich, dass es von Benz selbst ist.
Okay.
Genau, also wir haben jetzt die ganze Zeit die politische und gesellschaftliche Realität betrachtet. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, was die Ordnungsmacht tut.
Mhm.
Und die Polizei hat jetzt quasi ein Abo darauf, Terrorzellen zu stürmen.
Okay.
Also im Wochentakt gibt es Berichte darüber, dass die Polizei irgendeine Terrorzelle in Deutschland aushebt.
Ja.
Was das üblicherweise sind irgendwelche aus dem Ausland irgendwelche Vereinigungen von aus dem Ausland stammenden Menschen, bevorzugt ein südliches Mittelmeer.
Mhm.
Also, weiß ich nicht, der iranische Kulturverein. So.
Ja, verstehe.
Irgendwas, ne? Also ist auch völlig egal. Ne? Es geht auch nur ausschließlich um die Meldung, die Polizei tut etwas.
Mhm.
Ja, und was so die Ermittlungen angeht, wo jetzt diese Atombombe herkommt, die sind ungefähr genauso präzise, ne? Also das heißt dann heute, die Isotope fühlen sich an, als kämen sie aus dem Irak. Nächste Woche Donnerstag, ich denke wahrscheinlich hat der Iran damit was zu tun. Vielleicht doch auch eher Saudi-Arabien. We don't know. Aber da so. Da gibt es auch schöne Beispiele im Buch, wie dann irgendwelche Pressestatements von irgendwelchen Polizeichefs verfasst werden. Die heißeste Spur, an der wir ermitteln, führt zu einem Kulturverein XY. Ja, das sagt gar nichts. Dankeschön.
Ja.
Und es gibt halt diverse Theorien, wer schuld ist, wer sich anbietet. Natürlich gibt es auch, also, und da kommen jetzt einfach wirklich alle Sachen hin, also wo die Atombombe herkommt, ne, gibt es auch nur eine Antwort, natürlich Russland, weil da war halt mal Ausverkauf von Waffen irgendwie in den 90ern, also wahrscheinlich aus Russland, also UdSSR. Mhm. Letztendlich, was der Autor uns hier darstellt, ist, niemand hat auch nur die geringste Ahnung, was eigentlich passiert ist. Es gibt kein Bekennerschreiben, es gibt nichts. Es ist einfach völlig unklar. Alle tappen völlig im Dunkeln und verdecken diese Tatsache mit Aktionismus.
Okay.
So, das Ganze ändert sich jetzt. Und zwar ändert sich das für unseren lieben Lennart.
Mhm.
Denn, wie wir schon sagten, der ermittelt ja gegen Pavlov. Und Bens Frau berichtet Pavlov Dinge, wie man das halt so macht, wenn man eine Beziehung führt. Und was sie da erzählt ist, dass sie ihren Mann am Telefon gehört hat. Und sie hat nur einen Satz aufgeschnappt, bevor die Tür zum Arbeitszimmer zuging. Aber was sie gehört hat, ist halt schon eher inkriminierend. Der Satz lautet nämlich, für das Ergebnis hätte ich auch 2000 Tote in Kauf genommen.
Ui.
Ja, so Schluss. Okay. Ne? Mehr wissen wir nicht.
Ja.
Geht's um die letzten Ausschreitungen beim Fußball? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Natürlich ist das nicht, was die Frau glaubt, sondern sie denkt halt, dass er an diesem Attentat, also an dem Anschlag auf Karlsruhe beteiligt war. Allerdings macht es halt eigentlich keinen Sinn, weil seine Firma, also Fabrikstandort etc., also eine der Firmen, aber die wichtigste, die war halt in Karlsruhe. Ne, sie ist jetzt kaputt.
Aber ist ja praktisch.
Weil?
Kann man doch politisieren und das Geld gibt's vom Staat zurück, weil man gerettet wird.
Ja. Vielleicht ist auch nur alles ein ganz großer Versicherungsbetrug. We don't know. Meinst du, man kann irgendwo sich gegen Atomanschläge versichern?
Wenn du systemrelevant genug bist.
Wahrscheinlich ist die Prämie unglaublich niedrig.
Meinst du?
Naja, Versicherungen haben ja auch ein großer Faktor in der Prämienberechnung, ist ja auch die Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das stimmt. Aber wahrscheinlich ist es dann in dem Fall dann sowas, ist es eine so absurde Sache, allein damit dass wir uns damit beschäftigen, ist halt etwas, wo wir dann sagen, okay, kostet extra.
Das Thema war ja mal prävalenter. Ich frage mich, ob man in den 80ern oder 70ern tatsächlich vielleicht eine Versicherung gegen Atomschlag abschließen konnte.
Nicht, wenn hinreichend wahrscheinlich war, dass es passiert. Du weißt doch, wie das ist. Wenn ein Versicherungsfall eintreten könnte, dann wird es nicht mehr versichert.
Ja, sprich mit Menschen in Überflutungsgebieten.
Ja, das habe ich ja gerade zusammengefasst, was das Ergebnis ist.
Das weiß ich, aber ich meine, es ist ja, also wir wissen ja aus Hindsight, dass es keinen Atomschlag auf Deutschland in den 70er Jahren gab.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit war nicht so gering, war eine ziemlich hohe. Ich würde
eigentlich
sogar behaupten,
nicht. Eigentlich lag sie faktisch bei null.
Weiß man nicht.
Es gab genug politische Denker, die das auch in den 70ern schon so gesehen haben.
Das ist kein Nachweis dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür gewesen ist, nur weil sie am Ende recht hatten oder es nicht stattgefunden hat. Aber es gab jetzt schon, in der Zeit des Kalten Krieges, gab es schon die ein oder andere recht brenzliche Situation, in der vielleicht auch irgendjemand mal irgendwie mal einen roten Knopf zu viel gedrückt hätte.
Ja, es gab hunderte von Fällen übrigens, wo wir nur aus vielen Fällen tatsächlich aus Heldentum des Schütze Arsch, also des Typen, der am Ende tatsächlich irgendwie den physischen Knopf oder Hebel hätte drücken ziehen müssen und der sich gedacht hat, habe ich keinen Bock drauf, nur deswegen gerettet waren. Also es gab so ein paar berühmte Beispiele, wo so Frühwarnsysteme falsch, also gesponnen haben und tatsächlich angekündigt haben, die Gegenseite schießt gerade auf uns und dann der Befehl, der automatisierte Befehl rausging, Gegenschlag, was dann aber ein Erstschlag gewesen wäre, weil es den Angriff nicht gab. Und dann haben Leute sich einfach dagegen entschieden, haben dann übrigens gerade auf russischer Seite, aber auf amerikanischer Seite auch echt harte Konsequenzen dafür bekommen.
Ja.
Oder auch einem amerikanischen Bomberpiloten, dem hat auch so ein halbautomatisiertes System gesagt, wir werden angegriffen, bitte Gegenschlag durchführen. Die sind ja wirklich mit scharfen Atombomben regulär Patrouille geflogen. Und einer von denen.
So, und jetzt nochmal zurück zu deiner vorherigen Aussage. Die Wahrscheinlichkeit lag faktisch bei null. Und jetzt berichtest du von, sieben Fällen. Herzlichen Glückwunsch.
Die strukturelle Logik sagt, es kommt nicht dazu.
Ja, und dann berichtest du mir von sieben Fällen gerade im Detail. Ja, in denen hätte die Person den Job gemacht, den sie hätte machen sollen, hätte es stattgefunden.
Ja.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war schon relativ hoch, das im Vergleich zu.
Das ist unfassbar komplexe Kalkulation, die du machen müsstest, um zu einer echten Wahrscheinlichkeit zu kommen. Aber strukturell betrachtet war sie bei null.
Faktisch war sie halt nicht bei null, ne? Also du könntest ja jetzt, du hast, wie viele Fälle hast du gehabt, bei denen es beinahe Gegenschläge gegeben hätte? Wie viele fallen dir ein? 10?
Es soll über 50 geben.
So, damit ist die Wahrscheinlichkeit halt schon faktisch nicht bei null.
Das ist richtig.
Aus politischem Dünken, ja, die sollte bei null sein und trotzdem waren dann auch die Leute, wenn es nicht automatisch war, im Zweifel bereit, irgendwie was zu zünden oder hätten dann die Entscheidung ändern können, je nachdem, wie es halt gelaufen wäre. Also von daher, die Wahrscheinlichkeit auf null zu setzen ist halt, also null ist ja nie, das ist halt schon mal für irgendwas. Wahrscheinlichkeit, die null ist, findet nicht statt. Natürlich ein Prozentwert dran zu schreiben oder einen Wahrscheinlichkeitswert konkret auszurechnen, ist auch wieder next to unmöglich, aber die war halt in der Zeit des Kalten Krieges halt schon recht hoch im Vergleich zu anderen Zeiten.
Okay, also eine ganz schnelle Google-Suche hat ergeben, dass es niemals eine Versicherung gegen atomare Erstschläge gab. Ich weiß nicht genau, von wann das ist. Von 2016. Da wurde in Wien die erste private Versicherung gegen atomare Strahlung, also gegen Atomkatastrophe ausgegeben. Und für den schlanken, also eine Familie von Wien hat sich für 100.000, also hat einen Gesamtversicherungsschutz, Versicherungssumme ist der richtige Begriff, von 100.000 Euro, also Versicherungsschutz, bekommen für eine Prämie von 610 Euro im Jahr. Was eine relativ hohe Prämie für einen relativ niedrigen Betrag ist.
Ich hätte jetzt gesagt, ist okay.
Ja, in dem Artikel wird aufgezählt, wie man zu der Summe gekommen ist. Das ist mir aber too long to read.
Aber ja, ist wahrscheinlich dementsprechend, also vergleichsweise mit anderen Versicherungen natürlich relativ viel, aber wenn es irgendwas Exotisches. Aber ja, wie geht's denn jetzt weiter mit dem?
Ja, also wir werden sowas von nicht irgendwie sinnhaft viel Geschichte heute haben. Genau, also das erzählt sie jetzt halt diesem Pavel. Mhm. Außerdem hat sie Unterlagen gesehen, dass ihr Mann kurz vor dem Anschlag Geld der Firma und Privatkapital halt in größere Summe in Sicherheit, also außer Landes gebracht hat, in dem Fall nach Russland. Und nachdem der Anschlag stattgefunden ist, hat er das Dreifache zurückbekommen. Ne? Also eine Transaktion, die sich überhaupt nicht erklären kann. Was sie jetzt glaubt ist, sozusagen, dass, also ich habe das so zusammengefasst, dass ihr Mann Deutschland geschortet hat.
Ja, das
Was ja aber auf jeden Fall mal, also wenn die Annahme stimmt, bedeuten würde, dass er vorher davon wusste.
Ja.
Was sie außerdem gesehen hat, ist eine Liste von Decknamen, Alias mit dazugehörige Telefonnummer. Also da stehen also hier 0176 30 30 847 für Klaus 38 und eine Telefonnummer für Simon und so weiter.
Ja.
Und da meint Pavlov, ja, das hat irgendeine seiner Affären, ne? Meinst du, nee, die kenne ich alle. Das war nicht unfassbar witzig. Weißt du, mit der Sieglinde und der Ines und der Andrea gehe ich Kaffee trinken. Die, sie wissen davon nichts.
Ja.
Naja, das wird jetzt erzählt. Und natürlich, weil Lennart jetzt ja über Tage hinweg da alles abhört, erfährt er halt mehr über die Beziehung. Und tatsächlich will sie halt ihren Mann verlassen. Das will Pavlov aber nicht. Und es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass er zwar sich gerne mit ihr vergnügt, sie auch eigentlich mag, aber seinen Job mag er halt lieber.
Mhm.
Ne, und man kann wohl davon ausgehen, dass wenn man dem Chef die Frau ausspannt, dass man dann nicht weiter für den arbeitet.
Schwierig, ja.
Frage mich.
Also außer er weiß es nicht.
Ja gut, aber wenn sie ihn verlässt und sie zu ihm zieht, dann wird das wahrscheinlich erfahren, denke ich.
Das stimmt.
Naja, also als sie das dann halt so sagt, da wird Pavlov tatsächlich ein bisschen sauer und schickt sie halt einfach zu ihrem Mann zurück. Das ist der Moment, in dem Lennart ihr folgt. Und er will und wird Benz jetzt fertig machen, weil Lennart ist jetzt schon überzeugt, dass der da auf jeden Fall mit beteiligt ist. Ne? Und als persönlich Betroffener durch den Tod seines Sohnes ist er da jetzt so semi-amüsiert drüber.
Mhm.
Was ihm dabei jetzt hilft und auch wirklich sehr praktisch ist, als er sie jetzt nämlich sieht, hat sie vorher ja nicht googeln können, weil Google gibt es in dem Buch noch nicht, auch wenn es zeitlich natürlich schon gab. Er stellt jetzt erst fest, dass er die kennt, also die Frau.
Mhm.
Da ist nämlich die Anna und mit der war auf dem Gymnasium. Ja, das ist, wie ich finde, so ein alberne, an den Haaren herbeigezogene Verbindung. Du hättest jetzt das, worum es jetzt geht, nämlich, dass er jetzt mit ihr in Kontakt tritt und mit ihr redet und sie ein bisschen Vertrauen aufbauen und ein bisschen zusammenarbeiten. Das hättest du auch ohne so einen Kunstgriff machen können.
Ja, das stimmt.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber worum es jetzt, also er inszeniert jetzt so ein zufälliges Treffen, so, oh, wie konnte ich dir denn jetzt über den Weg laufen und bist du es wirklich? Und tatsächlich, sie erkennt ihn halt, es gibt instant Vertrauen und sie zieht ihn auch sofort ins Vertrauen und erzählt im Prinzip, wie es ihr gerade geht. So, ach übrigens, ich verlasse gerade meinen Mann, weil ich glaube, dass er mit dem Anschlag auf Karlsruhe was zu tun hat. Ah ja, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen, macht ja nichts. Tatsächlich fragt sie ihn dann auch so direkt, kannst du über Nacht bei mir bleiben? Ich habe da diese Extrawohnung, ich habe Angst um mein Leben, also zum Schutz.
Ich will auch eine Extrawohnung.
Ja, dann heirate einen Millionär.
Das ist schwierig.
Warum?
Man kann nur einmal heiraten, also am Stück.
Scheidung?
Ja, das ist kompliziert, nervenaufreibend, teuer.
Ja, das ist ja der Grund, warum du einen Millionär heiratest danach, damit du Geld hast.
Ja, das ist halt, siehst du, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Du brauchst halt erstmal Geld, also du musst investieren, um dann nachher mehr zu kriegen. Und das ist ja.
Hä, warum? Wenn du kein Geld hast, dann kostet die Scheidung auch nichts.
Ja, schon.
Was genau?
Anwaltskosten, Gerichtskosten, keine Ahnung,
ja, was auch für irgendwelche. Ja, kann man sich stunden lassen, das ist ja jetzt nicht die Herausforderung.
Ja, und dann musst du ja irgendwie den Millionär irgendwo herkriegen.
Ja, ich würde sich empfehlen, den und die Heiratsabsicht vorher zu haben.
Ah, das ist clever. Ja, muss über deinen Plan nachdenken.
ja.
Jetzt noch smarter wäre es ja, wenn man irgendwie so einen super alten Milliardär dann heiratet.
Ja, das wäre super, ja. Musst du halt nur sicherstellen, dass das Testament sich ändert.
Genau. Und dann, wenn der halt wieder weg ist, dann kann man ja wieder die ursprüngliche Frau zurückheiraten.
Ja, das wäre ein Plan, ja.
Smart, smart, smart. Es ist nur wichtig, fast alle Beteiligten einzuweihen, also den alten Milliardär nicht.
Den kannst du im Zweifel auch einweihen.
Ich heirate dich nur, damit ich dein ganzes Geld kriege, wenn du in absehbarer Zeit stirbst. Und wenn das irgendwie zu lange dauert, dann, weiß nicht, habe ich mich beim Pilzesammeln mal verguckt.
Ja, ich kann mir schon Szenarien vorstellen, wo dem das egal ist oder immer halt im Zweifel auch bewusst ist. Der sagt dann halt, für den ist die Kalkulation ja dann, okay, ich kriege jetzt hier noch 10 Jahre liebevolle Care, ne? Oder 5 oder wie lange
das dauert. Ja, aber da muss man ja nicht verheiraten. Also wenn er einfach nur irgendwie will, dass ich da irgendwie ein bisschen rumhänge und mich da auf seiner Superjacht räkel, das können wir auch anders regeln.
Stimmt, ja. Also bestimmt könnt ihr das, ja.
Da muss man jetzt keine Standesbeamten mit belästigen vorher, dass die da irgendwie, oder Venedig mieten oder sowas.
Ja, hast du auch wieder recht. Aber ich meine, das muss doch so im alten Sack auch klar sein, ne? Wenn er sich da so einen 20-Jährigen angelt mit 85 oder so.
Ja.
Dann kann ihm doch nicht völlig entgehen, dass es vielleicht auch einen monetären Anreiz gibt. Nein, es war lieber auf den ersten Blick.
Ja, ich glaube, das weiß der halt schon. Ja, ich glaube, das weiß der schon irgendwie. Also gerade wenn er irgendwie 85 ist oder so. Aber ich glaube, dann ist ja nicht nur ein Jüngling, der quasi sich anböte zu heiraten. Ne? Gerade wenn man dann Testamentseinträge kriegen könnte. Und dann wählst du vielleicht auch nicht die Person, die halt so völlig offenkundig sagt, so weißt du bist mir nicht völlig egal, ich warte eigentlich nur darauf, dass du stirbst und ich dein Testament vollstrecken kann.
Naja, das mit dem völlig egal muss ja nicht stimmen. Man kann sich ja trotzdem mögen, auch wenn es darum geht, das Testament zu verstrecken.
Ja, also ich glaube trotzdem, dass mit dem Einweihen wäre dann halt eine schlechte Idee, weil ich glaube, dass dann so ein bisschen von dem Zauber halt Platz. Also ne, ist dann halt wahrscheinlich so ein Deal. Beide wissen Bescheid, was die Sache ist. Vermutlich ist dann auch okay. Und vermutlich, wenn der jetzt irgendwie 90 ist und sich dann irgendwie einen 25-Jährigen irgendwie angelacht hat, dann wird es auch wahrscheinlich okay sein, wenn der sich noch irgendwie irgendwelche Gespielinnen on the side da irgendwie mitmacht, nur halt, ich will es nicht mitkriegen, so um diese Illusion so ein bisschen auch für dich selbst aufrechterhalten zu können.
Ja,
und das Transaktionale rauszunehmen. Wäre jetzt so, also wenn ich jetzt dieser Milliardär wäre, wäre uns das halt allen irgendwie bewusst, aber du kannst ja ein bisschen wegdrängen, wenn es nicht direkt so ausgesprochen.
Ja, und da hast du jetzt aber auch genau den Grund, warum es halt nicht ohne Standesbeamten geht, weil bei so einem klaren Deal, hier sind deine, weiß ich nicht, 20.000 Euro im Monat, dafür hüpfst du hier rum und bist mir fügig, hast du ja, ist der romantische Teil auf jeden Fall weg.
Nee, aber vielleicht kann man das dann so aufziehen, dass es dann, weißt du, wenn er wirklich alt ist, ne, dann kannst du es ja so drehen, so, nee, nicht mit heiraten, sondern es ist dann die geheime Sommeraffäre.
Ja, das stimmt.
Die du ins Testament einträgst.
Ja, aber so eine geheime Sommeraffäre bekommt jetzt, weiß ich nicht, nur 2-3 Milliarden, nicht alles.
Ist okay für mich. Eine tut's auch, bin da.
Glaube, also sagen wir mal, es wäre jetzt dieser Fall, ne? Und von irgendwie, weiß ich nicht, 100 Milliarden kriegst du jetzt halt eine. Ich glaube, du fühlst dich immer noch benachteiligt.
Nee, das wäre okay für mich. Also ich, ne, es gibt ja dieses, also ich komme auch darauf an, wie der Rest verteilt wird. Und es gibt ja auch tatsächlich dieses Phänomen, ne, dass Leute unzufrieden sind mit dem, was sie kriegen, sobald sie erfahren, dass andere mehr dafür kriegen.
Ja, genau, darauf ziele ich ab, ja.
Ja, bei einer Milliarde völlig Bums. Also völlig Bums, ne? Ich meine, so bei Millionen, ne? Also wenn jetzt gesagt ist 100 Millionen und jetzt kriege ich davon eine, irgendwer anders kriegt 20, so, da wird das noch safe auftreten. Einfach auch, weil so eine Million ausgeben, geht recht schnell. Aber so eine Milliarde, kriegst du ja gar nicht ausgegeben. Also nee, da musst du dir wirklich schon
richtig... So kannst du dich beim Kaviar kaufen nicht über den Tisch stehen lassen.
Na, da musst du ja irgendwie schon Venedig mieten, damit da irgendwie ein Dent reingemacht wird. Also so, wenn du es halt halbwegs smart anbietest jetzt, ne, als Mensch, der, klar, wenn du jetzt sagst, direkt nach Katar fährst und sagst, nennt mir euren Preis, dann ist die Milliarde schnell weg. Aber sonst nimmst du dir halt irgendwie deine 10 Millionen für Spaß und Freude.
Ja.
Und da ist ja schon irgendwie, ich kaufe mein Traumhaus mit drin.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also, ja, gut, wenn dein Traumhaus irgendwie... Ja,
Beverly Hills wird es jetzt schwierig.
Ja, wenn dein Traumhaus dreistöckiges Gebäude irgendwie in Düsseldorf direkt am Rhein ist, erste Reihe, klar, dann wird es schwierig. Aber sonst geht es halt schon ganz gut, dass du dir dann irgendwie für, weiß nicht, sagen wir 3-4 Millionchen da irgendwie eine Villa hinstellst, dann bist du auch irgendwie schon ganz gut, dann sind auch ein paar Sportwägen drin oder was auch immer du für andere teure Hobbys hast.
Ich sag mal so, da kannst du relativ viele Fahrräder für kaufen.
Ja, aber der Rest der Kohle, die du dir erstmal, also du nimmst ja erstmal, sagen wir mal 10 Millionen so für den ersten Splurge, den Rest packst du halt irgendwo hin, was ja. irgendwie Zinsen macht. Und dann guckst du halt nur zu, wie es mehr wird. Und dann ist halt eigentlich der Kampf, das auszugeben. Selbst wenn du dir 100 Millionen nimmst und sagst, ich kaufe mir jetzt ein Haus in London, eins in München und irgendwie noch zwei Lofts in Berlin, weil why not? Plus dann gehst erstmal zu jedem Autohändler, der dir einfällt und holst dir da einfach erstmal jedes Auto, was auch dann kriegst du es ja nicht weg.
Nein, aber wenn du und deine 500 besten Freunde irgendwie ein Sabbatical in den Bahamas machen, dann kriegst du halt schon eine ordentliche Delle rein.
Nein. Also 500 vielleicht, ja, aber
auch dann 10.000 nicht so richtig. Pro Nase pro Woche würde ja, ich mir veranschlagen.
Ja, aber da haust du halt schon richtig auf die Kacke. Nee,
ich sag ja richtig auf die Kacke hauen.
Ja, klar, 500 besten, ne? Natürlich, ich kann auch sagen, ich stelle mich irgendwie irgendwo viele Leute sind hin und komme mit einer Geldkanone und schieße es halt in die Menge. Klar kriegst du das weg, ne? Aber es sind halt so absurde Summen.
Ja.
Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, und 500 Leute würde ich gar nicht zusammenkriegen, das mal erstmal vorneweg, aber selbst wenn wir jetzt sagen würden, dann okay, hier ist einfach eine Milliarde und wir drehen jetzt eine Woche erstmal völlig am Rad.
Ja, wir denken zu klein, wir sind es auch nicht. Geld ausgeben ist auch eine Kunst.
Ja, und ich meine, dann kickt ja auch irgendwann, also irgendwann macht es auch keinen Bock, du kaufst halt den ersten Lambo und dann hast du auch schon keinen Bock mehr, dich darum zu kümmern, den zweiten zu kaufen, weil den hast du ja jetzt, ne, also
ja.
so direkt. Dann gehst du irgendwie zum Juwelier und kaufst dir irgendwie 3 Uhren.
Ja, dann so, hast du die erste ja noch nicht verstanden, wie sie funktioniert und dann musst du dich schon mit der zweiten beschäftigen, ist auch anstrengend.
Ja, vor allem sind halt so Sachen, wenn du es halt von jetzt auf gleich hast, du hast ja gar nicht so unbedingt die Interessen, dass du so absurd teure Sachen kaufen kannst. Also wenn du jetzt ne, aus einer reichen Familie kommst und man trägt da irgendwie Patek Philippe oder was dann die wirklich teuren Uhrenmarken sind, dann hast du ja irgendwie ein Interesse dran, eventuell. Ne? Dann interessiert es dich, dann hast du ja irgendwie so einen Wunsch, überhaupt sowas zu besitzen.
Ich habe auch einen Wunsch, eine teure Uhr zu besitzen. Sie würde halt nur in dieser Art von Geld keine Delle machen. Das ist eine Piaget für 40.000 Euro.
Ja, so, siehst du, ich wüsste nicht mal, was das für eine ist. Ich kenne halt irgendwie so die paar gängigen Brands an teuren Uhren, die irgendwie überall sind, allen voran halt dann irgendwie Rolex, aber die macht ja überhaupt keinen Dent irgendwo drin, weil ist ja schon für ein Apfel und ein Ei.
Gibt's auch welche für 80?
Ja, gut, irgendeine Special Edition, aber ist ja, auch genau. irgendwie noch kein richtiger Dent. Aber ich glaube, Uhren cappen auch relativ schnell bei, was ist es, 500.000 oder so?
Ja, dann wird's ja, schon wirklich ja. Und dann bist du halt schon bei schwierig. Aus Massivgold mit Diamanten angekommen.
Genau, so. Aber auf die Idee kommst du dann ja erstmal gar nicht, weil du ja so dieses Luxusleben gar nicht, also du verstehst gar nicht, wo du dann da richtig viel Geld ausgeben kannst und ne, man denkt ja immer zuerst irgendwie Haus, Sportauto, so das sind ja so die zwei Sachen, wo man dann erstmal kommt, so oh, da kann ich richtig viel Geld ausgeben. Drehst du vielleicht noch ein bisschen am Rad bei Mode, da kannst du was machen und dann gehst du los und gibst richtig viel Geld für deine Hobbys, denen du jetzt schon nachgehst oder gerne nachgehen würdest aus. Und auch bei den Hobbys, bei denen du sagst, oh, das ist ein sauteures Hobby, Fahrradfahren zum Beispiel, sind die halt im Vergleich super günstig.
Ja, und jetzt, weiß nicht, wie viel der Elon jetzt hat, wie viele Milliarden, aber nachdem wir jetzt gesagt haben, okay, wir kriegen zu zweit die Milliarden nicht klein, wie absurd ist es, dass er, weiß ich nicht, Hunderte davon hat?
Also da, ich meine, ist jetzt auch kein Bargeld, was er da rumliegen hat, das ist halt das eine.
Dieses Argument höre ich immer und es ist so dumm. Aber er kann es ja zu Bargeld machen jederzeit.
Ja, klar kann er das machen.
Ja.
Dann tankt halt auch das, was seinen Wert halt generiert. Und das sind ja Unternehmensvermögen. Ist ja jetzt, klar hat der unendlich viel frei verfügbares Kapital. Aber der kriegt dann natürlich auch Dinge klein, weil er halt in großen Dimensionen denkt. Sowas wie, hey, wir könnten ja einfach mal nicht nur Elektroautos bauen, wir könnten auch Raketen ins Weltall schießen. Dann wird es halt super teuer.
Ja, schon klar. Aber zu seinem.
Aber ja, vieles davon sind halt natürlich. Wenn er verbrauchen
kann, der kriegt das halt auch nicht klein, ne?
Naja, lass ihn mal ein bisschen in Ungnade fallen und die Leute nicht mehr an den Aktienkurs von Tesla glauben und dann ist ganz schnell Ende im Gelände. Also lass den mal irgendwie die Wirecard machen.
Ja, deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn er einfach alle seine Anteile an allen Sachen verkaufen würde. Also käme er wahrscheinlich besser raus.
Ja, also weiß man nicht. Vielleicht sind die auch morgen perspektivisch drin. Aber das ja. Also da ist ja viel, viel Überbuchung drin.
Jetzt haben wir uns maßlosenst verquatscht. Ich gebe dir den Auftrag, Episodentitel zu finden. Und ich erzähle mal noch ganz kurz wenigstens den Absatz zu Ende. Also Situation, Lennart ist jetzt hier mit der Frau von Benz halt im Zimmer. Er schläft auf der Couch, also da spielt sich tatsächlich nichts ab. Es war aber gut, dass er dabei war, weil er ist ja aus Schutzgründen mitgekommen. Und tatsächlich werden sie ja. in der Nacht überfallen.
Oh.
Als der Einbrecher oder was auch immer mitbekommt, dass Lennart da ist, reicht das aber, also die reine Überraschung schon, dass der abhaut. Und die verschwinden jetzt aber aus ihrer Location und ziehen in der Nacht in ein Hotel um. Und das ist der Moment, wo sie ihm jetzt wirklich alles erzählt, was sie weiß, auch im Detailgrad. Ne, er muss sich ein bisschen Mühe geben, dass er nicht sagt, ja, weiß ich doch schon alles. Tatsächlich im Sinne der Transparenz packt er am Ende aber selber auch aus und teilt ihr jetzt mit, was er weiß und dass er sie abgehört hat und so. Und sie ist erstaunlicherweise überhaupt nicht sauer, sondern glaubt ihm, dass er jetzt quasi den Anschlag aufklären möchte und zwar wegen dem toten Sohn.
Ja.
So, und wie jetzt diese Anschläge oder dieser Anschlag vielleicht von Lennart aufgeklärt wird oder eben auch nicht, das schauen wir uns vielleicht oder eben auch nicht in der nächsten Folge an.
Ein bisschen davon schauen wir uns an.
Hast du nicht neulich gesagt, wir sollen uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen?
Ein bisschen schaffen wir bestimmt.
Alles klar, ja. Dann
so,
mit Nicht-Content-Warning. Macht's gut.
Bleibt gespannt. Ciao, ciao.
Ciao.
Hilf der Erzählturbine zu wachsen, abonniere unseren Podcast.